Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs
caras d'Europe.
Europe.
Europäische Ansichten.
Lice Europe.
Lice Europe.
Of Europe.
Idzie.
Er geht. Er bewegt die Ohren. Lauscht ein bisschen. Er ist hinter den Bäumen. Ein junger Kerl.
Das Tier, das der polnische Naturführer Michał Skierczyński hier mit seiner Spiegelreflexkamera fotografiert, ist ein Elch im Biebrza Nationalpark.
Elche waren früher einmal in ganz Mitteleuropa heimisch. Jagd und Siedlungsdruck führten dazu, dass sie fast überall verschwanden. Nur in den Feuchtgebieten im Osten Polens konnten einige Tiere überleben.
2001 hat Warschau ein Jagdverbot für Elche verhängt. Heute streifen wieder mehrere Zehntausende Tiere durch das ganze Land. Eine Erfolgsgeschichte. Aber immer wieder melden sich auch Kritiker des Jagdverbots zu Wort.
Sie verweisen auf tödliche Wildunfälle und auf Ernteschäden.
Hat der Artenschutz eine Schattenseite?
Polen, die Rückkehr der Elche. Gesichter Europas von Philipp Lemmerich und Michalina Kowol.
Ein eisiger Wind zieht durch die Weite des Biebrza Nationalparks. Es ist noch dunkel. Wir sitzen im Auto. Die Heizung wärmt uns mehr schlecht als recht. Aber gleich wollen wir raus ins Feld. Wir sind mit Michał Skierczyński unterwegs. Er ist Guide hier im größten Nationalpark des Landes.
Wir gehen da die Böschung rauf. Hier sind frische Spuren. Es könnte also sein, dass die Elche in der Nähe sind.
Wir laufen zu einem Aussichtspunkt. Von dort hat man einen weiten Blick übers Land. Gräser und junge Bäume. Im Nationalpark wechseln sich weite Moore und Auen ab mit Erlen und Birkenwäldern. Ein Mosaik unterschiedlicher Landschaften, in denen Elche seit jeher Zuflucht finden.
Früher, als die Menschen hier an der Biebrza lebten, nutzten sie die Moore und haben sie auch gemäht, um ihre Tiere über den Winter zu bringen. Hier wurden Kühe geweidet, Pferde, Gänse, Enten. Dann hat sich alles verändert. Heute werden die Moore gemäht, um die Artenvielfalt zu erhalten.
Noch immer werden Teile des Parks von Privatpersonen bewirtschaftet. Andere werden von der Parkverwaltung aufwendig erhalten. Aber nicht überall funktioniert das. Wo früher mal ein Feuchtgebiet war, wachsen heute mancherorts längst Büsche oder Birkenwäldchen, wie hier unterhalb des Aussichtspunkts. Elche sind vor allem in der Dämmerung aktiv. Deswegen haben wir uns lange vor Sonnenaufgang getroffen. Im Morgengrauen verlassen die Tiere den schützenden Wald und suchen an Gräben, Altwässern und Tümpeln nach Futter. Viele Elche leben im Sommer an anderen Orten als im Winter. Wenn es kalt wird, ziehen sie in etwas höher gelegene, trockenere Kiefern- und Mischwälder. Im Sommer drängen sie zurück in die nassen Senken, wo sie besser mit Hitze umgehen können und Ruhe vor Menschen finden. Im Moment lässt sich allerdings kein Elch blicken. Sie sind sehr scheu.
Wir gehen noch ein bisschen weiter und schauen, was dort los ist.
In Michaus klapprigem Auto fahren wir kleine Straßen und Wege ab, immer am Rande des Nationalparks. Auf den Feldern und Wiesen hier hat Michał überall schon Elche gesichtet. Den großen Tieren hinterher zu spüren, gehört für ihn zum Alltag. Entweder ist er mit Touristen und Biologen in der Natur unterwegs oder alleine. Draußen ist er eigentlich immer.
Już będzie 26 lat temu.
Ich bin hier gelandet. Oh Gott, das ist jetzt schon 26 Jahre her. Ich war gerade aus Westpommern gekommen, weil ich hier in Białystok Biologie studieren wollte. Denn das hier war der letzte Ort in Polen, wo man die Natur noch so richtig spüren und mit ihr sein konnte. Ich habe mir gedacht, selbst wenn ich im Studium nichts lerne, habe ich hier ein Umfeld, in dem ich mir alles selbst beibringen kann.
Michał hat sein ganzes Leben im Dorf gelebt. Als Kind faszinierten ihn vor allem die Vögel. Stundenlang konnte er ihnen zusehen. Nach dem Studium fand er einen Job in einem renommierten Forschungszentrum hier in der Nähe.
Ich habe mich in der Wissenschaft weiterentwickelt. Ich war ja jung und ehrgeizig, also habe ich promoviert und eine Stelle an der Uni angenommen. Aber irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass die Wissenschaft nicht alles erklären kann. Sie konzentriert sich zu stark auf Fragmente. Ich habe gemerkt, dass ich was anderes brauche. Dass man, wenn man in der Natur sein will und den Menschen von der Natur erzählen will, dass man einfach anfangen muss, mit ihr zu leben.
Dass Michał oft draußen ist, sieht man ihm an. Wind und Wetter haben tiefe Furchen in seinem Gesicht hinterlassen. Seine Kunden seien so Typen wie er, meint er. Menschen, die den Kontakt zur Natur suchen, die Antworten suchen. Deshalb will er sie auch nicht als Touristen bezeichnen, sondern als Gäste. Hallo. Wir kommen an einem kleinen Hof vorbei. Die Bewohnerin steht mit einem Besen in der Hand vor der Tür. Hier kämen oft Elche vorbei, erzählt sie, und viele Rehe. Schön sei das.
Wenn ihr mit den Menschen hier sprecht, denen die Wiesen und Felder gehören, werdet ihr wenig Negatives über die Elche hören. Elche sind ja keine Wisente, die große Herden bilden und dann in die Felder ziehen und alles platt trampeln. Elche laufen in kleinen Gruppen, meistens eine Mutter mit ihrem Kind. Oder sie sind allein.
Dass wieder so viele Elche durch die Weiten Ostpolens ziehen, ist ein Erfolg. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es im ganzen Land gerade mal noch, so sagt man, ein Dutzend Tiere, die sich hier im Kerngebiet des Nationalparks versteckten. 1952 wurden Elche unter Artenschutz gestellt. Die Zahl der Tiere wuchs wieder. Doch der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Wenige Jahre später endete der Schutzstatus. Der Bestand brach wieder ein. Heute gibt es mindestens 25.000 Elche in Polen, weil es seit mehr als zwei Jahrzehnten verboten ist, sie zu jagen. Doch die Stimmen werden lauter, die die Jagd auf Elche wieder erlauben wollen. Es gäbe einfach zu viele. Michał, der Naturführer, sieht das anders.
Auf welcher Grundlage bestimmen wir überhaupt, dass es von etwas zu viel oder zu wenig gibt in einem Ökosystem? Wer gibt uns überhaupt das Recht, so zu urteilen? Die Jäger werden dir natürlich sagen, dass es viel zu viele Elche gibt. Und die Wissenschaftler, die sagen, es seien zu wenige. Aber auf welcher Grundlage?
An einem Feld steigen wir nochmal aus. Hier im feuchten Lehmboden hat Michał Elchspuren entdeckt. Noch ganz frisch, meint er. Womöglich sind die Tiere erst weggelaufen, als sie uns gehört haben. Michał blickt durch seinen Feldstecher und sucht den Horizont ab.
Wenn wir über Tiere sprechen, trennen wir sie oft sehr stark von uns selbst. Jäger zum Beispiel verwenden einen Jargon, der den Tieren die Würde nimmt. Ich erinnere mich, dass ich mal Fotos von Elchen gepostet habe. Darunter habe ich geschrieben, eine Mutter und ihr Kind. Daraufhin meldete sich ein Jäger und sagte, nein, das ist eine Kuh mit einem Kalb. Aber das ändert doch nichts daran, dass es sich um eine Mutter mit Kind handelt, oder?
Ja, no to jest klempa z cielakiem. A to nie zmienia faktu, że to jest matka z dzieckiem, prawda?
Manchmal begegnet Michał einem Tier mehrmals. Dann freundet er sich mit ihm an und gibt ihm einen Spitznamen. Da ist zum Beispiel ein älterer Bulle, den Michał über vier Jahre lang immer wieder gesehen hat. Er hat ihn Heniek getauft, die Verniedlichungsform von Henrik. Wenn Michał von ihm spricht, nennt er ihn auch liebevoll Chłop, also Kerl. Heniek hatte einen hellen, fast blonden Pony, an dem man ihn gut erkennen konnte.
Ich mochte die Begegnung mit ihm sehr. Er hat sich an meine Anwesenheit gewöhnt. Er hat akzeptiert, dass ich da bin. Und dadurch konnte ich manchmal in seiner Nähe sein. Er ging seinen Angelegenheiten nach. Fressen, schlafen, umhergehen. Eben das, was Elche so machen.
Dieses Jahr ist Eniek nicht wiedergekommen. Ist er gestorben? Ein Wolf? Eine Krankheit? Elche leben nicht ewig, das ist Michał klar. Und überidentifizieren will er sich mit dem Tier auch nicht. Aber traurig, dass Eniek nicht mehr da ist, das ist er schon.
Der Unfall ist passiert, aber ich bin ihnen natürlich nicht böse. Ich war es nie. Ich liebe Elche, ich kämpfe für sie. Es ist ja nicht ihre Schuld.
Wenn in Polen über ein Ende des Elchschutzes debattiert wird, fällt ein Argument fast immer: die steigende Zahl an Verkehrsunfällen. Elche gehören zu den schwersten Hirscharten der Welt. Es gibt Tiere, die mehr als 400 Kilo wiegen. Für Elche enden Zusammenstöße mit Autos meist tödlich. Für Menschen manchmal auch. Anna Maria Satkiewicz hat einen schweren Unfall überlebt. Die Biologin arbeitet für den Biebrza Nationalpark. Wir treffen uns im Gebäude der Parkverwaltung. Draußen wartet eine Touristengruppe darauf, dass ihre Exkursion losgeht. Drinnen hat Anna Maria Filterkaffee gekocht. Am 16. Januar 2020 war sie wie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. 80 Kilometer Pendelstrecke, einfach. Sie fuhr bei einem Kollegen mit, er hinterm Lenkrad, sie auf dem Beifahrersitz. Alles eigentlich wie immer.
Ein ganz normaler Tag und ich erinnere mich an nichts. Ich wachte in der Notaufnahme auf. Sie mussten alle Klamotten aufschneiden, weil ich ein paar Knochenbrüche hatte. Und sie haben gesagt, sie hatten einen Zusammenstoß mit einem Elch. Irgendwie auch eine lustige Situation. Auf meinen Plüschsocken waren Elche drauf. An der Bluse waren Button mit einem Elch. Meine Schlüssel fielen aus der Tasche. Ein großer Plüschelch als Schlüsselanhänger. Überall Elche. Und die dann so. Und dann bekommt sie ausgerechnet von einem Elch eins übergewischt. Die Arme.
In den folgenden Wochen musste Anna Marias Gesicht aufwendig wiederhergestellt werden. Essen konnte sie nur mit einem Strohhalm, weil ihre Kieferknochen gebrochen waren. Dann musste sie eine Reha machen, monatelang. Der Elch war nach dem Zusammenstoß sofort tot.
Wenn man mit dem Auto ein fettes Wildschwein rammt, gehen die Airbags auf. Aber Elche haben diese langen, dünnen Beine wie Stelzen. Bei der Kollision fällt das ganze Gewicht dann aufs Auto. Die Windschutzscheibe bricht. In unserem Fall hat die Elchkuh mit ihrem Körper, glaube ich, die ganze Konstruktion des Autos verbogen. Die Karosserie hat sich mir ins Gesicht gebohrt. Bei meinem Kollegen hat die Windschutzscheibe kurz vor den Augen Halt gemacht. Er konnte das Gesicht kaum bewegen, sonst hätte er das Glas in die Augen bekommen. Aber er hat geschrien und gewunken. Ich war bewusstlos.
Wie genau der Zusammenstoß passiert ist, das weiß Anna Maria nicht. Woher tauchte der Elch auf? Hätte der Zusammenstoß verhindert werden können? Diese Fragen beschäftigen sie bis heute. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung, fährt nur sehr ungerne Auto. Wer Anna Maria nicht kennt, käme nicht auf die Idee, dass ihr Gesicht schwer verletzt war. Ihre Haut ist glatt, die Gesichtszüge sind fein, die Augen hell und freundlich.
Die Augenhöhle, die Partie unter der Augenhöhle, die Nase und die Nebenhöhlen, das ist alles rekonstruiert. Die Zähne waren gebrochen und sind wieder hergerichtet. Und mit all dem war ich alleine. Niemand hat Verantwortung für diesen Unfall übernommen. Jetzt ist es okay. Ich sehe mit meinem Auge, habe kein Glasauge bekommen. Die Zähne sind da.
Anna hatte Glück im Unglück. Andere Zusammenstöße mit Elchen verlaufen weniger glimpflich. Zuletzt kam es im Mai 2025 in der Woiwodschaft Lublin zu einem tödlichen Unfall mit einem Elch. Zwei Menschen starben. Im Nachgang meldeten sich wieder kritische Stimmen zu Wort. Es gebe zu viele Elche im Land. Nur deshalb käme es zu solchen Unfällen. Daher müsse man die Jagd wieder erlauben. Rafał Kowalczyk hält solche Argumente für wenig stichhaltig. Er ist Professor am Institut für Säugetierbiologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften und einer der bekanntesten Elchforscher des Landes.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Fahrzeug beim Überholen 180 Kilometer pro Stunde fuhr und den Elch gerammt hat. Ich bezweifle, dass in einem solchen Fall das Tier schuld sein kann.
Ob die Zahl der Verkehrsunfälle wegen der höheren Zahl an Elchen tatsächlich steigt, ist umstritten. 2024 kamen in Polen bei Zusammenstößen mit Tieren 9 Menschen ums Leben. Um welche Tiere es sich handelt, wird statistisch nicht erfasst. Auch die Versicherungsgesellschaften erheben keine Details bei Wildschäden.
In Polen gibt es rund 200.000 Rothirsche, fast 1 Million Rehe und in manchen Regionen viel Schwarzwild. Es ist davon auszugehen, dass diese Tiere häufiger Unfälle verursachen als Elche. Aber von allen Autounfällen, die passieren, ist nur bei 0,5% Wild beteiligt. Zum Vergleich: Unfälle, bei denen ein Fahrzeug gegen einen Baum prallt, machen fast 15% aus. Heißt das, dass wir alle Bäume entlang der Straßen fällen sollten?
Die Biologin Anna-Maria Satkiewicz ist seit ihrem Zusammenstoß mit einer Elchkuh unzählige Male an der Unfallstelle vorbeigefahren. Bei der Regionalverwaltung setzte sie sich dafür ein, dass Warnschilder aufgestellt und eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt werden. Bis heute ist das nicht passiert. Anna ärgert sich darüber.
Es gibt viele Elche, aber es gibt auch sehr viele Autos. Und es wird immer mehr gebaut. Wir sollten nicht dem Fahrer oder dem Tier die Schuld geben, sondern was unternehmen, um uns alle zu schützen.
Auch in der Politik gibt es immer wieder Stimmen, die eine Wiederaufnahme der Elchjagd fordern. Zuletzt war es der polnische Landwirtschaftsminister Stefan Krajewski, der sich in den sozialen Medien dazu äußerte.
Es ist an der Zeit, das Moratorium für die Elchjagd zu beenden. Die hohe Zahl der Elche verursacht nicht nur enorme Verluste in der Landwirtschaft, sondern auch eine große Gefahr im Straßenverkehr, da es zu Unfällen kommt, die oft tödlich enden. Es ist Zeit, damit Schluss zu machen. Gemeinsam können wir die polnische Natur, die Landwirtschaft und Menschenleben wirksam schützen.
Was darauf folgte, war ein Sturm der Entrüstung. Viele Menschen in Polen lieben Elche. Sie gelten als Aushängeschild einer intakten Natur. Der Landwirtschaftsminister musste zurückrudern und so bleiben die Elche bis auf Weiteres unter Schutz. Die große Beliebtheit der Tiere ist die eine Seite.
Die andere: Polen hat auch eine sehr aktive Community an Jägern. Sie berufen sich auf die Tradition und sind gut vernetzt. In nahezu allen politischen Parteien finden sich Jäger in einflussreichen Positionen. Auch im Internet sind sie sehr aktiv.
Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Jagdchroniken. Diesmal von einem ungewöhnlichen Ort. Wir sind auf einer Fähre, die uns nach Schweden bringt. Wir reisen nach Schweden, um dem Elch zu begegnen.
Kroniki Leszego ist ein YouTube-Kanal zum Thema Jagd und Wildnis.
In der aktuellen Folge der Jagdchroniken machen 3 breitgebaute Männer einen Trip nach Schweden.
Dlaczego Szwecja?
Warum Schweden? Weil wir uns gedacht haben, dass wir in Polen zwar den Elch haben, in meinem Revier gibt es sehr viele, wir begegnen ihm oft, aber wir haben keine Möglichkeit, sie zu jagen. Schweden dagegen ist ein zivilisiertes Land. Da kann man diese Tiere jagen.
Wenn Elchjagen in Polen nicht geht, dann eben auf nach Schweden. Dort ist die Jagd auf Elche einige Monate im Jahr erlaubt.
Gut aussehende Influencer und Influencerinnen posieren mit ihren Gewehren vor idyllischen Naturpanoramen. Den Elch wieder schießen zu dürfen,
wäre in diesen Communities ein Zeichen von Freiheit.
Im Biebscha-Park ist es mittlerweile hell. Mihau wird langsam nervös. Denn je später es wird, desto schwieriger wird es, Elche zu sehen. Wir laufen einen kleinen Trampelpfad, eine Böschung hinunter.
Hier seht ihr diese Nadelbäumchen, die von den Elchen unten angeknabbert werden. Das sind Kiefern, aber auch hier die Eichen. Im Winter gehen sie an alle Bäume.
Mit geschultem Blick erkennt Mihau die Zeichen. Kleine, umgeknickte Äste, hier und da ein Abdruck auf dem Boden. Nie und nimmer wäre ich auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um Spuren eines dieser 400-Kilo-Kolosse handeln könnte. Mihau blickt durch den Feldstecher.
Ja, wir haben einen Elch. Einen jungen Mann. Hier, da steht er, mit Geweih.
Mihau freut sich riesig. Ich brauche ewig, um den Elch zu sehen, aber dann erkenne ich ihn. Zwischen kleinen Birken steht er und guckt in unsere Richtung, als würde er uns sehen. Dabei sind wir mehrere hundert Meter entfernt.
Er geht. Er bewegt die Ohren, lauscht ein bisschen. Er ist hinter den Bäumen, ein junger Kerl.
Mihau klettert im Laufschritt die Böschung hinauf. Meine Kollegin Michalina und ich hinterher. Vielleicht haben wir von oben einen besseren Blick auf den Elch. Und tatsächlich, jetzt sehen wir ihn sogar mit bloßem Auge.
Kannst du abschätzen, wie alt er ist?
Ich schätze 4, vielleicht 5.
Und das erkennst du am Aussehen?
Am Geweih. Sein Geweih ist noch nicht besonders groß. Jetzt läuft er. Steht wieder unter der Kiefer, wie unter einem Regenschirm. Ich glaube, er hat hier einfach gelegen und sich ausgeruht. Wir sind genau in dem Moment gekommen, als er aufgestanden ist und angefangen hat, sich zu bewegen. Wisst ihr noch, vorhin waren wir schon mal hier. Da war nichts. Jetzt kommen wir zurück und plötzlich steht er da.
Ich heiße Karol. Ich bin Jagdmeister im Jagdverein Wosch im Landkreis Moinki.
Wir sind mit einem Jäger verabredet, mit Karol. Sein Revier grenzt direkt an den Biebscha-Park und sein Jagdverein heißt Wosch, also Elch. Das Emblem, ein Elchgeweih. Wir sitzen in Karols Allrad-Pickup. Er düst mit hoher Geschwindigkeit über einen Feldweg, eine Standardstrecke auf seinen Kontrollfahrten durch das Jagdgebiet.
Ah, da haben wir schon das erste Objekt. Ich zeige es euch gleich. Hast du ein Fernglas? Wir sind wie weit gefahren? 100 Meter?
Und tatsächlich, wofür wir mit unserem Naturführer viele Stunden gebraucht haben, ein Elch in freier Wildbahn zu entdecken, das gelingt Jäger Karol in 2 Minuten. Nur eben, sagen wir, anders. Noch ist der Elch nur weit entfernt als Silhouette zu erkennen, aber Karol reißt das Steuer nach rechts und rast mitten durch den Schlamm, geradewegs auf das Tier zu.
Ist das ein Bulle oder eine Kuh? Es ist definitiv kein Kalb. Das ist ein großer Elch. Ich vermute einen Bulle. Ein wunderschöner Bulle. Ein traumhafter Elch. Heute ist überhaupt ein guter Tag. Es ist regnerisch. Sie mögen Temperaturen unter 10 Grad. Wenn es warm ist, sind sie nicht hier. Dann verkriechen sie sich in sumpfigere Gebiete. Ich versuche, die Distanz ein bisschen zu verkürzen.
Das Tier weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Wir rasen mit dem Pickup auf den Elchbullen zu. Der schaut überfordert in den Lichtkegel. 100 Meter vor ihm dreht Karol ab. Wir machen Fotos. Karol ist zufrieden. Er fährt durch den Matsch zurück zum Feldweg.
Ihr erwartet ja bestimmt, dass ich sage, man sollte das Jagdverbot aufheben. Aber das kann ich nicht. Ich möchte, dass die Entscheidung von Wissenschaftlern getroffen wird, in Absprache mit der Bevölkerung, die hier in dieser Gegend lebt.
Karol jagt seit über 20 Jahren. Das Jagdverbot gilt seit 2001. Karol hat also noch nie einen Elch geschossen. Ihm sei das auch nicht wichtig, sagt er, während er den Pickup nun über befestigte Straßen lenkt, immer an der Grenze zum Nationalpark entlang.
Ich bin Jäger in dritter Generation. Mein Großvater war einer der Gründer unseres Vereins. Ich bin schon als kleiner Junge mitgegangen und habe zugeschaut. Nicht direkt bei der Jagd, aber spätestens in dem Moment, als mein Großvater mit dem erlegten Wild nach Hause kam, war ich dabei. Mir hat das große Freude gemacht. Schon als Jugendlicher habe ich angefangen, bei Streifjagden mitzulaufen. Es hat mir einfach gefallen und ich möchte das auch weitergeben.
Karol hat drei Töchter. Zwei von ihnen interessieren sich nicht für die Jagd, erzählt er. Aber die dritte Tochter würde am liebsten jede freie Minute mit ihm zusammen im Revier verbringen. Dass beim Thema Jagd alle nur ans Töten denken, stört ihn. Das Töten sei ja nur ein Bruchteil der Arbeit.
Es gab Zeiten, da haben wir Futter mit Traktoren in den Wald gebracht. Hafer, Getreide, Mais. Nicht um das Wild dort zu schießen, wie man vielleicht denkt, sondern damit das Wild den Winter überstehen kann. Harte Winter sind besonders für Rehe ein Problem. Wir kaufen wirklich mit unserem eigenen Geld Tonnen von Futter, damit die Tiere was zu fressen haben. Auch das ist ein Teil der Jagdwirtschaft.
Elche müsse er aber nicht füttern, meint Karol. Die kämen gut alleine zurecht. Die Straße führt jetzt an einem Moor entlang. Das Schilf wächst bis zum Straßenrand. Ein Lieblingsplatz der Elche. Es ist aber stockdunkel. Nur der Lichtkegel der Scheinwerfer durchschneidet die Nacht. Dazu dicke Regentropfen. Jagdwetter, sagt Karol. Schweinewetter.
Was ich weiß, ist, dass es in den Medien eine Schmutzkampagne gegen Jäger gibt. Aber ich möchte nicht, dass man über uns schlecht denkt. Wir sind normale Menschen und wollen ein positives Image aufbauen. Mir liegt viel daran. Es ist ein Hobby. Es macht mir Freude, allein im Wald zu sein. Es ist eine Art Meditation. Meiner Zeit über die Familie, das Leben, das Revier nachzudenken. Ein sehr entspannender Ort. Das Grün, die Natur.
Eine Stunde später kommen wir in einem Waldstück zum Stehen. Hier steht einer von Karols Hochsitzen. Der Jäger fährt mit seinem Pickup direkt davor. Beim Hochklettern bekommen wir höchstens ein paar Tropfen ab. Oben sitzen Karol und Michaline auf einer gar nicht üblen, überdachten Holzbank. Für mich ist kein Platz mehr, ich muss stehen. Wir schauen in die Dunkelheit.
Gemütlich.
Echtes Jagdwetter eben. Das ist unser kleines Feld. Auf der rechten Seite haben wir Topinambur und hier unten am Boden Wintergetreide. Ein Futterplatz, angelegt von unserem Verein. Damit wollen wir das Wild hier im Wald halten, damit es nicht auf die Felder der Bauern geht.
Und hier sitzt man normalerweise allein?
Wie man sieht, passen wir hier auch locker zu zweit rein. Meistens bin ich allein, aber am liebsten komme ich mit meiner Tochter hierher. Hier kann man wirklich stundenlang sitzen, zuhören, nachdenken, beobachten, meditieren.
Wir lauschen den Geräuschen des Waldes. Irgendwo bricht ein Ast, aber wir sehen nichts.
Man sitzt, wartet, die Fantasie arbeitet. Man stellt sich vor, was sich da anpirscht. Und es ist ja nicht so, dass ich schießen muss, wenn hier ein Tier rauskommt.
Was würde passieren, wenn man die Jagd komplett einstellen würde auf alle Wildarten?
Es würde Chaos ausbrechen. Es gäbe ganz sicher enorme Schäden in der Landwirtschaft. Vor allem würde sich Wild bis in die Städte ausbreiten. Dass Wildschweine, Hirsche oder Elche in der Stadt leben, wäre alltäglich. Sicher würden auch einige Wildarten aussterben, denn wir kontrollieren hier auch Raubtiere. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Füchse oder Marderhunde zum Beispiel. Hasen oder Rebhühner könnten ganz verschwinden. Die Veränderungen wären enorm.
Zmiany byłyby ogromne.
Ich muss an einen Satz unseres Naturführers Michał denken. Wir Menschen wollen alles kontrollieren, aber die Natur kontrolliert sich am besten selbst. Wer hat recht? Als wir in Karols Pickup steigen und er die Scheinwerfer einschaltet, stehen da zwei Elche im Licht und blicken uns an, bevor sie reißaus in die Wildnis nehmen. Zurück im Gebäude der Parkverwaltung. Die Biologin Anna Maria Sadkiewicz und ihr Kollege Bogdan Browarski haben uns mitgenommen in eine Dauerausstellung über Flora und Fauna des Biebrza Nationalparks. Der Ausstellungsraum wurde offensichtlich vor einigen Jahren mal mit öffentlichen Fördermitteln gestaltet und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Es wirkt alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. In einer Ecke des Raums stehen ausgestopfte Tiere, Wölfe, Luchse und eine 2 Meter große Elchkuh.
Das sind alles Unfalltiere, also wir haben die natürlich nicht getötet.
Festzustellen, wie viele Elche es in etwa gibt, ist kompliziert und fehleranfällig. Wie schwierig es ist, einen Elch in der freien Natur zu finden, haben wir bei unserer Exkursion mit Michał ja selbst erlebt. Die wissenschaftliche Bestimmung läuft ähnlich. In einem räumlich begrenzten Teilgebiet wird eine Stichprobe gezählt. Anschließend wird die Zahl auf das gesamte Gebiet hochgerechnet. Solche Verfahren liefern Anhaltspunkte, aber keine exakten Zahlen. Dementsprechend variieren die Ergebnisse.
Hohe Zahlen ergeben sich nicht aus Unwissenheit oder Rechenfehlern allein. Oft steckt auch eine bestimmte Absicht dahinter, nach dem Motto, es gibt ja so viele Elche. Dazu kommt dann ein ganzes Bündel von Argumenten. Es gibt diese ganzen Unfälle. Die Förster beschweren sich, weil Elche die Triebe anknabbern und die Landwirte, weil sie den Mais fressen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das eine ganz schöne Liste. 10 Gebote, warum der Elch geschossen werden sollte, weil er ja so schlimm ist.
Piękny taki elaborat, 10 przykazań, dlaczego łoś powinien być redukowany, powinien być do niego strzelany, no bo jest taki zły.
In der Parkverwaltung ist Feierabendstimmung. Eine Putzkraft fängt an, den Ausstellungsraum durchzufeudeln. Mit der Biologin Anna Maria Sadkiewicz gehen wir raus in den leuchtend orangenen Herbstwald, der das Gebäude umgibt. Das Laub liegt zentimeterdick.
Er ist nicht einfach wie ein Reh oder ein Hirsch. Er läuft wie ein König. Und er weiß, dass er toll ist. Er geht langsam, weil er weiß, dass ihm nichts passieren wird. Ein lässiger Typ.
Dass Unfälle wie ihrer genutzt werden, die politische Debatte um die Elchjagd zu befeuern, das weiß Anna. Trotzdem versucht sie, versöhnlich zu bleiben.
Nach meinen Erfahrungen appelliere ich, lasst uns alle an einen Tisch kommen. Denn meiner Meinung nach ist das nicht die Schuld der Fahrer, nicht der Beifahrer und auch nicht der Tiere. Es liegt einfach daran, dass wir immer mehr zubauen. Die Zahl der Autos wächst, die Zahl der Straßen wächst, wir asphaltieren alles und wollen überall rein. Ja, wo sollen die Tiere dann noch Platz haben? Ich möchte nicht, dass man daraus so einen Streit macht, wir oder die Tiere.
Nie chcę czegoś takiego, że jak jest kłótnia. My czy zwierzęta, zwierzęta czy my.
Thank you.
Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej.
Wir sind im Białowieża, einem in Europa einzigartigen Gebiet. Vielleicht gibt's sogar weltweit sowas nicht nochmal. Der Wald existiert seit 12.000 Jahren, unberührt, seit der letzten Eiszeit.
Wir sind verabredet mit Rafał Kowalczyk, dem Elchforscher am Institut für Säugetierbiologie. Gemeinsam spazieren wir durch den Naturwald. Unterschiedlichste Baumarten in verschiedenen Altersstufen, dazwischen viel Totholz.
Ja się zachwycam puszczą przy każdej wizycie w niej.
Ich bin bei jedem Besuch hier begeistert, weil dieser Wald lebt, weil er sich verändert, weil er so vielfältig ist. Je nachdem, wo man steht, sieht er anders aus, jedes Mal. Im Frühling ist viel Wasser da, überall blüht es. Im Sommer gibt's dichtes Grün. Und der Herbst ist wirklich ein Farbenrausch, weil hier viele Baumarten wachsen, die sich ganz unterschiedlich verfärben. Dann kommen die Winter, oft weiß, denn Białowieża gehört zu den kältesten Gegenden des Landes.
Ja, oprócz tego, że jestem badaczem, więc tutaj badam Puszczy Białowieskiej, to jestem też fotografem przyrody, więc...
Ich bin nicht nur Forscher, ich bin auch Naturfotograf. Deshalb fahre ich oft im Morgengrauen los, um Fotos zu machen. In den Wald, zu den Wiesen und in die Flusstäler. Diese Stimmungen sind wirklich einzigartig. Und man kann Tiere treffen, Wisente, Elche, aber auch Wölfe und Luchse. Für Wissenschaftler und Fotografen ist das ganz sicher ein Paradies.
Dla naukowca i fotografa to jest na pewno raj.
Rafał Kowalczyk hat sich sein ganzes Berufsleben mit Elchen beschäftigt. Seine Kontakte in die Politik nutzt er, um sich für ein Fortbestehen des Jagdmoratoriums einzusetzen.
No, na pewno wzrost populacji i rozprzestrzenienie się tej populacji jest ogromnym sukcesem i tutaj...
Dass die Population gewachsen ist, ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und dafür hat es im Grunde gereicht, mit der Elchjagd aufzuhören. Unsere Rolle hat sich im Wesentlichen darauf beschränkt, zu forschen und zu protestieren, wenn man die Jagd wieder aufnehmen wollte. Gleichzeitig sorgt der Elch auch für große Konflikte. In den Medien kursieren viele Mythen. Es gebe zu viele. Sie verursachten Unfälle, sie richteten Schäden an. So wird ein negatives Bild aufgebaut. Unsere Aufgabe ist es, belastbare Belege zu liefern, dass das so nicht stimmt.
Ewidencji, argumentów, że tak nie jest.
Die recht hohe Zahl an Elchen hänge vor allem damit zusammen, dass sich die Bestände nach und nach über das ganze Land ausbreiten, meint Rafał. Auch im Westen Polens gibt es wieder größere Populationen.
Dort hatte es früher gar keine mehr gegeben. Einzelne Tiere sind schon bis nach Deutschland vorgedrungen. Aber man darf nicht vergessen, wenn man die Tiere wieder zum Abschuss freigibt, kann die Gesamtpopulation innerhalb kürzester Zeit auch wieder einbrechen.
Natürlich ist es der Mensch, der den Lebensraum der Tiere begrenzt. Wir bauen und versiegeln. Die Länge von Schnellstraßen und Autobahnen hat sich in kurzer Zeit verzehnfacht. Das verkleinert den verfügbaren Raum und macht das Leben für die Tiere gefährlich. Und in den Nationalparks sind sie ja auch nicht ungestört. Die Besucherzahlen steigen. Im Poleje-Park zum Beispiel, das ist eine wichtige Elchregion. Dahin kommen heute 9-mal mehr Besucherinnen und Besucher als vor 20 Jahren. Der Druck, der von den Menschen ausgeht, nimmt also zu. Und das müssen wir mitdenken, wenn wir sagen, es gebe zu viele Tiere.
Nur wenige Kilometer weiter, im kleinen Dorf Teremiski, mitten im Białowieża-Wald, lebt der Umweltjournalist Adam Wajrak.
Ich lebe an einem wunderschönen Ort, umgeben von Natur. Elche gibt es hier nur sehr wenige. Aber jetzt, im späten Herbst, sind die Wisente in der Nähe. Ich sehe sie fast täglich, manchmal auch Wölfe. Und wir haben Raben. Heute habe ich einen Sperlingskauz im Garten gesehen. Für jemanden, der mit Natur arbeitet, ist das natürlich großartig.
Super nice for somebody who is working with nature.
Adam Wajrak gilt als der David Attenborough Polens, in Anlehnung an den berühmten britischen Naturfilmer. Vor über 30 Jahren ist er hierher gezogen und hat die ökologischen Kämpfe in der Region aus nächster Nähe miterlebt und dokumentiert.
Nature is like something what you can be proud of.
Natur ist etwas, worauf man stolz sein kann. Das ist eine positive Verbindung, sowas wie ein positiver Patriotismus, weil er sich nicht gegen irgendwen richtet. Ich sage nicht, ich bin Pole und ich will keine Deutschen in Polen. Ich will Deutsche und ich will Elche. Ein Patriotismus, der mit Natur verbunden ist, behauptet nicht, dass die polnische Natur besser ist als die deutsche oder die skandinavische. Ich liebe mein Land, weil ich die Natur hier liebe.
I'm not telling that the Polish nature is better than German or Scandinavian or something, but I love my country because I love the nature here.
Polen sei vergleichsweise umweltfreundlich, meint Weirak. Es gebe eine Tradition, draußen in der Natur zu sein und Wildnis zumindest ein Stück weit zu erhalten. Das Land ist zwar dicht besiedelt, trotzdem gibt es eine weit verbreitete Sympathie für große Säugetiere, für Wölfe oder eben Elche. Für Elche gibt es sogar Begeisterung, meint Adam. Ein befreundeter Politiker habe einmal zu ihm gesagt, er würde sich schon deshalb nie für ein Ende des Jagdmoratoriums einsetzen, weil er dann alle Leute gegen sich aufbringen würde. Trotzdem dürfe man sich auf den Erfolgen nicht ausruhen, meint Weirak.
Ich glaube, wir sind in einer sehr fragilen Situation. Der Elch ist eine empfindliche Art, vor allem, weil wir einen massiven Klimawandel erleben. Wir sehen, wie schnell das geht. Aus der Forschung wissen wir, dass Elche ihr Verbreitungsgebiet nach Norden verschieben, wenn ihnen zu warm wird. Und Polen liegt am Rand dieses Gebiets. Deshalb müssen wir extrem vorsichtig sein, selbst wenn die Zahlen im Moment irgendwie hoch wirken.
In der Wildnis Ostpolens ist es deutlich zu sehen. Trockene Flächen, wo früher Feuchtgebiete waren. Torfbrände in den Mooren im Sommer. Und im Winter bleibt der Schnee immer öfter aus. Natur- und Artenschutz sind kein Selbstzweck, erinnert Weirak. Es geht am Ende darum, die Lebensgrundlage von uns Menschen zu erhalten.
Die Natur wird überleben, weil sie schon größere Katastrophen überstanden hat. Aber hier geht es nicht mehr um die Natur. Es geht um unsere Zivilisation und die hängt vom Klima ab und von der Artenvielfalt. Wir haben uns unter bestimmten Umweltbedingungen entwickelt. Sie haben uns gut leben lassen. Jetzt sind die Veränderungen so groß, dass wir diese Grundlage verlieren könnten. Deshalb liegt es in unserem Interesse, die Biosphäre und die Atmosphäre zu erhalten.
Protect the elk or to protect the bison or to protect the wolf. It's not only that we want to have a beautiful species.
Wenn wir den Elch schützen, den Wiesent oder den Wolf, dann geht es nicht darum, dass wir schöne Tiere sehen wollen. Wir brauchen funktionierende Ökosysteme, weil sie mit dem Klimawandel umgehen können, zumindest bis zu einem gewissen Punkt.
To a certain moment of course, but somehow they can do this.
Das Czerwone Bagno, das Rote Moor, liegt abgeschieden mitten im Herzen des Biebrza-Nationalparks. Hier versteckte sich nach dem Zweiten Weltkrieg die letzte Elchpopulation des Landes. Ohne das Rote Moor gäbe es heute keine Elche in Polen. Heute gibt es hier eine Auffangstation für Wildtiere. David Wojcik, der Leiter, begrüßt uns am Eingang des Geländes. Aus einem Gehege beäugt uns eine schielende Ziege mit Überbiss. Daneben steht ein Bagger mit Baumaterialien. Die Station wird gerade erweitert. David hat Forstwirtschaft studiert. Seine Frau ist Tierärztin. Als die Stelle im Zentrum frei wurde, bewarb er sich und wurde genommen. Heute lebt er im Wohnhaus direkt nebenan. Sein Arbeitsweg 10 Meter. Das heißt aber auch manchmal Dauereinsatz.
Unsere
Patienten sind Tiere, die gegen Stromleitungen fliegen, die von Autos angefahren werden, die vergiftet wurden. Aber auch solche, die von Menschen mitgenommen wurden, man könnte sagen entführt. Besonders Häschen oder Rehkitze, Flügge, Jungvögel. Es gibt Menschen, die finden solche Tiere und meinen, sie müssten ihnen helfen. Aus Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft nehmen sie sie mit. Aber damit entreißen sie sie ihren Eltern und unterbrechen ihren natürlichen Entwicklungsprozess.
Wir können einem Elch nicht beibringen, ein Elch zu sein, sagt David. Was er damit meint? Die Tiere irgendwie durchzubringen, wieder aufzupäppeln, das ist das eine. Sie aber wieder in die Natur zu entlassen, das andere. Das klappt sehr selten und bei großen Tieren wie Elchen eigentlich nie. David erzählt von einem Rehkitz, das in extrem schlechtem Zustand bei ihm abgegeben wurde. Ein Paar hatte es im Wald gefunden, ihr Hund hatte es aufgespürt. Wahrscheinlich war die Mutter auf Futtersuche oder vor dem Hund weggerannt. Die Leute nahmen das Rehkitz mit nach Hause, sangen ihm nachts Wiegenlieder vor und brachten es erst am nächsten Tag zu David. Wenige Tage später starb es an den Folgen des Stresses, dem es ausgesetzt war. David betritt einen Raum, der wie eine Gastronomieküche aussieht. Hier wird das Futter für die Tiere vorbereitet. David füllt weißes Pulver in eine große Plastikflasche und gießt abgekochtes Wasser darüber. Dann schraubt er einen Deckel mit einer Plastikzitze darauf.
Wir gehen jetzt den Elch füttern. Er wurde in einem Wohngebiet am Stadtrand von Białystok gefunden und hierher gebracht. Vielleicht ist die Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Oder die beiden haben sich in dem dicht bebauten Wohnviertel nicht wiedergefunden. Es ist ein echtes Problem, dass sich die Stadt immer weiter ausbreitet und in die Wege der Tiere eindringt. Und die können sich dann nicht mehr natürlich bewegen. Sie suchen ständig nach neuen Lebensräumen.
David öffnet ein Holzgatter, dahinter der kleine Elch. Der Körper noch schmal, das Fell struppig, braun und beige. Die Beine sind lang und dünn, wackelig, sodass jeder Schritt ein wenig unbeholfen aussieht. Die dunklen Knopfaugen schauen zu uns herüber. Angst hat er augenscheinlich keine. Als David ihm die Flasche hinhält, beginnt er sofort zu nuckeln. Er scheint großen Durst zu haben und saugt noch weiter, als die Flasche schon längst auf den letzten Tropfen leer ist.
Man sieht, der Elch ist ein etwas merkwürdiges Tier, so ein bisschen Hirsch, ein bisschen Pferd. Mit den langen Beinen kann er durch hohen Schnee und Sümpfe schreiten. Seine Hufe haben eine Art Zwischenhaut, sodass sie im Moor nicht so tief einsinken. Diese lustige Nase ist so gebaut, damit der Elch tauchen kann. Er kann die Nasenlöcher verschließen, untertauchen und unter Wasser Nahrung aufnehmen. Sein Sehsinn ist schwach, aber er hat ein hervorragendes Gehör. Man sieht, dass er jetzt genau lauscht, was passiert.
Ma dość słaby wzrok, ale doskonały słuch i węch. No widać, że teraz jakby słucha, co się dzieje.
Damit das Elchbaby überleben konnte, brauchte es die Nähe der Betreuer. Davids Kollegin musste ihm am Anfang beim Füttern sogar den Bauch massieren, um die Verdauung anzuregen. Längst hat das Tier seine Angst vor den Menschen verloren. Es auszuwildern, wenn es einmal erwachsen ist, ist dadurch praktisch unmöglich. David bekommt einen Anruf. Ein paar Dörfer weiter wurde ein verletzter Schwan gefunden, um den er sich jetzt kümmern muss. Der Alltag ruft. Wir sind nochmal mit Mihau, dem Naturführer, unterwegs. Wir stehen auf einer Aussichtsplattform, über die ein eisiger Wind hinwegpfeift, und halten Ausschau.
Natomiast, no jeżeli myślę tutaj o polowaniach na łosi, to po prostu nie widzę sensu.
Ich sehe einfach keinen Sinn darin, Elche zu jagen. Wozu soll das gut sein? Heute haben wir den ganzen Morgen hier verbracht und wir haben einen einzigen Elch gesehen und ein paar Spuren. Das war's. Und das im angeblich dicht besiedeltsten Gebiet Polens. Das zeigt doch, wie viele dieser Tiere es tatsächlich gibt.
No też pokazuje nam to, ile tak naprawdę tych zwierząt jest.
Weil die Diskussion um die Elchjagd so intensiv geführt wird, gerät immer wieder in Vergessenheit, dass die Strategie aufgegangen ist. Es ist nicht übertrieben zu sagen, beim Schutz der Elche wurde ganz viel richtig gemacht. Er sei wirklich dankbar, mit den Tieren leben zu dürfen, sagt Mihau und blickt mit zusammengekniffenen Augen in den Wald.
Was könnten wir von Elchen lernen?
Ruhe. Zumindest geht es mir so. Sie haben es wirklich nie eilig und machen alles sehr langsam. Das regt zum Nachdenken an. Denn obwohl es sich um ein großes Tier handelt, bewegt es sich mit solcher Anmut. Und wir bewegen uns furchtbar chaotisch. Wir könnten etwas langsamer gehen und etwas mehr beobachten. Mehr Zeit an einem Ort verbringen.
Kontemplation.
Ja, sowas in der Art.
Kontemplation. No, so stimmt.
Das waren die Gesichter Europas. Polen, die Rückkehr der Elche. Von Philipp Lemmerich und Michalina Kowol. Regie Simonetta Diebern. Ton und Technik Peter Mayer. Redaktion Grit Egerichs.
Eine Deutschlandfunkproduktion 2026.